Ist es eine Qual oder ist es die Qual der Wahl, wählen zu dürfen? Ich finde, es ist eine wichtige Sache, wählen zu gehen. Es ist nicht immer einfach, aber es ist eine Errungenschaft und eine verdammte Pflicht, wie ich finde, zur Wahl zu gehen, auch wenn es nervt, wenn es 4 Wahlen in diesem Jahr sind an 3 Terminen, ist es wohl doch wichtig, unsere Vertreter zu wählen, die uns, die Bürgerinnen und Bürger, vertreten sollen. Und man sollte sich die Zeit nehmen, auch mal hinter die Wahlprogramme zu schauen, sich die Menschen anzuschauen und nicht nur auf den Plakaten und sie zu fragen, was sie zu sagen haben und mit Ihnen zu sprechen. Und das tun wir natürlich auch. Und wir sprechen jetzt mit Michael Panse, der für die CDU im Stadtrat sitzt, auch für die CDU im Landtag sitzt und auch wieder in den Stadtrat möchte. Einen schönen guten Morgen, Herr Panse.
Einen schönen guten Morgen.
Ist der Wahlkampf für einen Politiker die schönste Zeit während seiner Wirkung, oder ist das eher der anstrengende Teil, wo man sich gar nicht mehr richtig auf Politik konzentrieren kann und man muss es halt tun?
Also ich kann es für mich sagen, ich bin leidenschaftlicher Wahlkämpfer, ich mache das schon mit Begeisterung und freue mich auch drauf. Das liegt daran, dass man zwar permanent während seiner Mandatszeit als Abgeordneter immer wieder in der Pflicht ist, Politik zu erklären, aber im Wahlkampf eigentlich viel mehr Gelegenheiten hat, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, auch hinterfragt wird. Und ich glaube, das gehört zu einem wichtigen Teil der Politik, dass man nicht nur Entscheidungen trifft, sondern die Entscheidung auch erläutern und erklären kann und auch natürlich um Zukunftsvisionen werben kann.
Mhm. Trotzdem ist es ja oftmals, wird es populistisch, man muss vereinfachen, es ist polarisierend, es werden viele Sprüche geklopft, es ist viel PR-Arbeit, Werbearbeit. Das ist aber nicht sozusagen das, was ich mir unter Politik vorstelle. Wenn man dann wie so ein Marketing-Experte schauen muss, ist das Bild in Ordnung, komme ich jetzt gut rüber? Ist das jetzt sozusagen, kommt das an bei den Leuten? Ist das wirklich noch Politik oder ist es eigentlich schon PR und Marketing?
Also der Marketing-Teil sicherlich, der hat in den letzten paar Jahren immer mehr zugenommen. Die Gestaltung von Plakaten, die Gestaltung von Werbeflyern, das wird alles hochprofessionell gemacht. Gleichwohl denke ich aber, im Wahlkampf kommt es darauf an, Unterschiede zwischen den Parteien herauszuarbeiten. Unterschiede, die ja durchaus da sind und die ja auch den Wählern erklären sollen, was sie motivieren soll, die eine oder die andere Partei zu werben. Und da bin ich nah bei denen, die sagen, es ist eine riesengroße Chance, um diese Unterschiede auch zu werben. Wir wissen, vor 20 Jahren hätten wir vieles dafür gegeben, um Unterschiede in Parteien erläutern zu können und diskutieren zu können und dann auch tatsächlich Wahloptionen aufzuzeigen. Das ist eine Errungenschaft, deswegen ist es auch eine Chance, deswegen mache ich auch leidenschaftlich gerne Wahlkampf.
Und trotzdem sagen viele, auch gerade junge Leute, da gibt es eigentlich keine Unterschiede, die Parteien sind alle doof, die machen eh, was sie wollen, die wollen nur die Macht und für unsere Interessen setzt sich eh keiner ein. Diese Resignation und diese Politikerverdrossenheit, können Sie die nachvollziehen ein bisschen?
Also ich kann es nachvollziehen, weil ich das auch mit Besuchergruppen im Thüringer Landtag erlebe, auch wenn man in der Stadt mit Besuchern ins Gespräch kommt oder mit Gästen der Stadt ins Gespräch kommt. Die fragen immer zuallererst, was habt ihr vor, was könnt ihr tun? Und wenn man ihnen dann erklärt, dass es Unterschiede gibt, dass es Ziele gibt, dass es Konzepte gibt, dann verstehen sie auch, warum man um Macht wirbt. Macht ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Machtmissbrauch ist etwas Schlechtes. Macht zu haben und tatsächlich Entscheidungen zu treffen, das ist auch Basis von Demokratie. Dass sich Mehrheiten auch bilden. In der Stadt Erfurt ist das beste Beispiel, dass es keine klaren, festgefügten Mehrheiten gibt, sondern dass sich diese Mehrheiten im Stadtrat auch an Sachthemen organisieren.
Lassen Sie uns, bevor wir zu den Erfurter Themen kommen, die spannend sind, nochmal über die globale Politik reden. Das ist ja ein Einschnitt in Politik und Wirtschaft, wie es dieses Land noch nicht gesehen hat. Also durch mich ging ein Ruck, auch sozusagen als Journalist, sagen, jetzt ist dieses Wirtschaftssystem kurz vor dem Zusammenbruch, das Gesellschaftssystem wird in Frage gestellt von vielen Menschen, weil was passiert ist, was nicht hätte passieren dürfen, die Politik hat zugelassen, dass das Finanzsystem zusammenbricht und hat sogar noch die Bedingungen geschaffen dafür, dass sowas passieren konnte, nämlich ein globaler Zusammenbruch des Finanzsystems, was sich ja noch nicht erholt hat. Sind Sie auch zusammengezuckt als Politiker, als Sie die Dimension, die Tragweite, die ja auch für die Menschen eine riesige Auswirkung hat, als Sie die mitbekommen haben, haben Sie da auch das Gefühl gehabt, also da haben wir ein bisschen geschlafen und da hat Politik auch versagt?
Also die Frage, ob Politik versagt hat, da kann man leidenschaftlich und lange drüber diskutieren an dieser Stelle. Ich glaube, wenn wir globale Märkte haben, wenn wir globales Finanzwesen auch haben, muss man auch mit solchen Situationen fertig werden. Die Europäische Gemeinschaft hat relativ schnell reagiert, als über den Atlantik so die ersten Wellen von zusammenbrechenden Banken herüberschwappten. Man muss dazu sagen, wir haben in Europa ein durchaus gefestigtes Finanzsystem gehabt. Das, was sich jetzt abspielt, ist über den Atlantik zu uns geschwappt. Wir hatten vor Jahren in Europa die Diskussion, als es um Kreditverträge ging. Basel II war damals das Stichwort, wo immer gesagt wurde, ihr gebt zu schwierig Kredite raus. Also es ist zu schwer, überhaupt einen Kredit zu kriegen. In den USA, in vielen anderen Ländern der Welt, war es viel zu leicht, einen Kredit zu kriegen. Das war die Ursache. Ich sehe also in dem, was sich momentan abspielt, kein gesellschaftspolitisches System oder keine gesellschaftspolitische Entwicklung, die das System in Frage stellt. Wir haben mit der sozialen Marktwirtschaft, die wir in Deutschland haben, immer noch das beste Konzept. Ich sehe weit und breit auch niemanden, der ein besseres Konzept vorschlägt, was tatsächlich annahmefähig wäre. Deswegen muss auch die Politik mit solchen Sachen fertig werden. Ich bin auch zuversichtlich, dass wir das schaffen. Es ist ja kein zentrales Zusammenbrechen von dem Bankensystem der Welt in Gänze, sondern es sind einzelne Banken, einzelne schwarze Schafe, auch einzelne große Unternehmen, die in den letzten Jahren nicht besonders erfolgreich gewirtschaftet haben.
Wenn ich FAZ lese und Handelsblatt, dann lese ich was anderes, zumindest von vielen Journalisten, die sagen, also das Bankensystem hat sich eben noch nicht erholt und wir müssen dringend grundlegend etwas ändern an diesem Wirtschafts- und Finanzsystem. Kann man wahrscheinlich auch lange darüber diskutieren. Jetzt habe ich Ihren Reflex mitbekommen, wieder zu sagen, naja, das kommt aus Amerika, sind schwarze Schafe und das wäre sozusagen in Deutschland nicht passiert. Das ist aber in Deutschland und Europa passiert und auch zum Beispiel durch die Bankenliberalisierung von Rot-Grün. Könnten Sie sich ja einfach machen und sagen, Rot-Grün hat die neoliberale Wende eingeleitet und hat die Bankenliberalisierung beschlossen. Da wären Sie fein raus. War das nicht so?
Nein, also so einfach mache ich es mir nicht, weil natürlich das politische Entscheidungen sind, die in Gänze auch getroffen werden, die wir wahrscheinlich auch nicht anders getroffen hätten, muss ich deutlich sagen. Es hat ein bisschen was mit der Gier von Menschen zu tun, es hat ein bisschen auch was mit der Gier von Bankern und Managern zu tun. Wenn man sieht, dass auf der einen Seite heute Bürgerinnen und Bürger zu mir in die Sprechstunde kommen und sich darüber beklagen, dass sie große Teile ihres Geldes verloren haben, weil sie es in windige Anlageformen investiert haben, in dem Glauben, man könnte da 20-30% Rendite daraus ziehen und sich nie über die Risiken informiert haben, ist das genau das Gleiche wie Banker, die sagen, für uns ging es nur um Bonuszahlungen und möglichst viel kurzzeitige Gewinnsprünge. Auch Banker in Deutschland haben ihr Geld in dubiose Fonds in den USA angelegt und als die dort zusammengebrochen sind, in der Tat, dann ist es auf Europa übergegangen. Wir müssen aufpassen, dass die Menschen dem Finanzsystem weiter vertrauen. Es darf nicht sein, dass die Oma sagt, ich muss meine 5.000 Euro von der Sparkasse abholen und lieber daheim in den Schrank stecken, weil wer weiß, ob sie dort noch sicher sind. Wenn das passieren würde, dann hätten wir tatsächlich eine Bankenkrise in einer Art und Weise, die nur noch schwer, auch von der Politik nur noch schwer zu bewältigen wäre.
Sie haben über die Gier von Menschen gesprochen und man könnte auch sagen, die Leute wollen aus ihrem Geld das Beste machen. Das ist ja, nicht unüblich und unmenschlich und dann haben sie über Macht gesprochen. Der Staat hat die Macht über gewisse Dinge. Muss er auch nicht auch seine Macht ausüben, um die Leute zu schützen? Zum Beispiel davor, dass sie sich gegenseitig abmurksen. Das heißt, er hat das Gewaltmonopol, muss verhindern, dass die Leute gegenseitig sich an der Gurgel gehen. Muss er nicht auch verhindern, dass die Leute ihr Geld, was sie sich verdient haben oder erarbeitet haben oder geerbt haben, dann verlieren? Muss der Staat auch die Menschen nicht schützen vor diesen Dingen, vor einem Finanzsystem, was die Menschen im Grunde dann arm macht?
Also das wird nicht so funktionieren, weil natürlich jeder, der über Erspartes, so über Geld verfügt, kann nicht zum Staat mit dem Anspruch gehen, kann sagen, für die Gewinne bin ich selber zuständig, die Gewinne streiche ich ein und die Risiken trägst du als Staat. Das wäre eine Art von Versicherungsform, wo keine Versicherung funktioniert, wo auch der Staat dieses Risiko nicht absichern kann. Was der Staat tun kann und was wir vielleicht in der Vergangenheit auch nicht ausreichend getan haben, ist, die Menschen darauf hinzuweisen, schaut euch genau an, was ihr tut. Schaut euch genau an, wem ihr vertraut. Wenn ihr in Banken oder in Fonds Geld anlegt, wo ihr außer einem bunten Prospekt noch nichts davon gehört oder gesehen habt, wenn ihr auf seriöse Bankberater nicht vertraut, die es ja auch gibt, auch unsere Kreditinstitute, die wir haben, gibt es ja durchaus Menschen, die einen von vornherein darauf hinweisen und sagen, das ist ein hohes Risiko. Wer 30% Gewinn haben will, ist nicht anders, wie wenn er in Aktien investiert. Der muss auch damit rechnen, dass er Verluste machen kann, hohe Verluste machen kann. Und das muss den Menschen vorher gesagt werden.
Die privaten Anlagegeschichten ist ja das eine, aber es geht ja um die öffentliche Daseinsvorsorge. Wenn ich mir AIG angucke oder Hypo Real Estate, diese Bank wird ja gerettet, weil öffentliches Vermögen drin steckt, weil die Kommunen ihr Geld drin haben. Da müssten doch verantwortungsvolle Leute eigentlich gehandelt haben, Stadtkämmerer und andere, ich gucke mir die Landesbanken an, die haben doch auch wie wild gezockt und da kann man es doch nicht auf die Naivität der Bürgerinnen und Bürger schieben. Da ist doch öffentliche Daseinsvorsorge in Gefahr. Das heißt, wenn Hypo Real Estate kaputt geht, dann könnten Kommunen pleite gehen. Das darf doch Politik eigentlich nicht zulassen. Das ist doch eine Destabilisierung der öffentlichen Ordnung im Grunde.
Also auch bei Kommunen, da gilt das Gleiche, was ich vorhin gesagt habe. Auch, es gab auch Kommunen, auch in Thüringen, übrigens auch schon in der Vergangenheit, die Gelder angelegt haben, weil sie Gelder hatten. Die allermeisten Kommunen in Thüringen sind nicht in der Situation, dass sie sagen, wir haben zusätzlich noch ein paar Millionen im Schrank, die wir anlegen könnten. Und die Kämmerer machen sich dann auch selbst bei kurzfristigen Tagesgeschäften dann wenig Gedanken darum, ob sie einen halben Prozentpunkt mehr Zinsen kriegen könnten oder nicht. Da gilt das Gleiche dazu. Auch da ist Verantwortung gefragt. Auch da werbe ich sehr dafür, dass man solide Finanzierungsformen wählt. Das tut jeder andere auch, der ein Häuschen baut und ist gut beraten, nicht darauf zu schielen, wo kriegt er die niedrigsten Zinsen, wo kriegt er auch ein Maximum an Sicherheit. Da hat Politik eine Verantwortung, das stimmt schon. Deswegen hat Politik auch deswegen jetzt gehandelt, um ein flächendeckendes Zusammenbrechen von Banken zu verhindern, weil das ja eine Kette ist, die das nach sich zieht. Wir erleben momentan auch, dass die Banken ja untereinander mehr in Misstrauen zueinander sind.
Als das Interbankenleihsystem ist noch nicht wieder in Kraft, muss man sagen.
Die leihen sich gegenseitig kein Cent Geld, weil sie sich natürlich ein Stückchen auch misstrauen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wir müssen da ein Stückchen Vertrauen zurückgewinnen. Das kann die Politik auch mit Entscheidungen. Das kann die Politik auch an dieser Stelle tun, wo sie verhindert, dass Banken, wo dann in Folge viele Arbeitsplätze dranhängen, krachen gehen. Was aber nicht geht, ist jetzt Banken zu retten. Und in wenigen Jahren, wenn die Banken wieder in den schwarzen Zahlen sind und wieder Gewinne erwirtschaften, dann zu sagen, das ist dann wieder Sache der Bankmanager, die das einstreichen. Das geht sicherlich nicht. Und so ist ja das Konzept, was der Bund auch beschlossen hat, angelegt, dass gesagt wird, auch die Gewinnabschöpfung, so sie denn in den nächsten Jahren wieder eintritt, ist dann sichergestellt, dass die beim Staat bleibt.
Ob das sichergestellt ist, werden wir schauen. Abschließend noch zu dem Thema, bevor wir dann zu Erfurt kommen, nach einer kurzen Musik. Im Moment werden Gewinne privatisiert. Das heißt, die Banken und Firmen haben die Gewinne abgeschöpft und die Verluste sollen sozialisiert werden. Das heißt, der Staat kommt auf und damit der Steuerzahler. Ist das nicht im höchsten Maße ungerecht und auch den Bürgern nicht zu vermitteln?
Das wäre nur dann ungerecht, wenn man damit nicht einen konkreten Zweck verfolgt würde, der auch die Bürgerinnen und Bürger schützt. Und wenn es darum geht, dass wir flächendeckend auch Arbeitsplätze, auch Unternehmen schützen müssen, die ansonsten ja eine Kette von Folgeleistungen auch für den Staat nach sich ziehen würden, dann halte ich es für gerechtfertigt. Ich halte es nicht für gerechtfertigt, dass man die Verluste sozusagen auf den Staat überträgt und die Gewinne rauszieht. Die Entscheidungen, die getroffen wurden jetzt, haben das relativ klar und ist sichergestellt, dass das in Zukunft nicht passieren kann.
Die mittelständischen Kleinunternehmen, ich muss mal sagen, die beschweren sich und sagen, was ist mit dem Mittelständler, der jetzt keinen Kredit mehr bekommt? Also Sie sind ja auch die Partei für die Mittelständler und die zumindest sagen, die beschweren sich jetzt und sagen, ja, über Opel wird diskutiert, aber was ist mit meinem kleinen Betrieb? Ich kriege jetzt keinen, also ich habe jetzt sagen, durch die Absatzkrise ein Problem, ich habe durch die Deflation ein Problem, ich habe ein Problem, weil ich keine Kredite mehr bekomme. Der Mittelstand wird nicht berücksichtigt. Das ist da auch eine Ungleichbehandlung, die für mich zumindest nicht ganz verständlich ist.
Also der Mittelstand, da sind in der Regel in der Tat die lokalen Ebenen auch gefragt. Ich weiß, dass beispielsweise hier in Erfurt Sparkasse andere Institute, die wir vor Ort ja auch haben, mit dem Mittelstand in einer anderen Form umgehen. Wenn Sie heute in Handwerksmeister fragen, der sagt, ich weiß sowieso, es gibt nur ein, zwei Banken, wo ich ein Stückchen entsprechend auch Vertrauen finde, wo ich mein Konzept erklären kann. Das ist bei den Großen nie der Fall gewesen, bei den Kleinen ist das schon immer die Frage gewesen, dass die sehr ihr Konzept auf den Tisch legen müssten. Und das erleben wir auch hier in der Stadt. Es gibt Unternehmungen, wo sie keinen Kredit dafür kriegen werden. Wenn jemand heute sagt, ich möchte eine Kneipe aufmachen und möchte dafür 50.000 oder 100.000 Euro als Kredit haben, wird einem relativ schnell der Bankberater sagen, das Risiko ist viel zu hoch, dass das ausgefallenes Geld am Ende sein wird. Wenn jemand vernünftige Konzepte hat, dafür gibt es auch in Thüringen die Thüringer Aufbaubank und andere Institute, die auch helfen dann. Die auch sagen, wenn das Konzept tragfähig ist, bist du auch kreditwürdig.
Wir sprechen mit Michael Panse, der Stadtrat für Erfurt ist, im Stadtrat sitzt, das auch wieder tun möchte und auch im Landtag sitzt. Herr Panse, es wird ja häufig gesagt, einer, der im Landtag sitzt, sollte nicht im Stadtrat sitzen oder umgedreht. Das ist sozusagen, da gibt es gegensätzliche Interessen oder manchmal eine Interessenverschiebung. Können Sie das nachvollziehen, dass Leute sagen, also wenn man im Stadtrat sitzt, sollte man nicht im Landtag sitzen oder umgedreht? Ich meine, das ist in vielen Parteien so, aber ist das manchmal ein Interessenkonflikt, dass Sie im Land was entscheiden müssen, was gegen die Stadt Erfurt ist?
Die Interessenkonflikte sehe ich weniger. Ich sehe eher das Problem, dass wir in die Versuchung geraten, die Stadtrats- oder die Kommunalpolitik dann zu prägen oder zu dominieren. Diese Phase hatten wir auch. Es gab schon Zeiten im Erfurter Stadtrat, wo gleichzeitig 11 Landtagsabgeordnete im Stadtrat waren und die dann verführt waren, landespolitische Debatten im Stadtrat weiterzuführen, dann aber von ihren Kollegen daran erinnert wurden, so nach dem Motto, macht das mal bitte im Landtag, wenn ihr im Landtag seid. Ich sehe da keinen Widerspruch. Ich selbst bin seit 93 schon im Erfurter Stadtrat, bin das erste Mal gewählt worden, habe also mein politisches Laufen auch in der Kommunalpolitik gelernt. Erlebe bis heute, dass die Verbindung zwischen Kommunalpolitik und Landespolitik etwas ist, was einem sehr helfen kann. Erstens die Verankerung immer wieder zu finden und zu wissen. Zweitens auch Probleme schnell von Stadt an Land zu tragen, beziehungsweise auch in anderen Fällen einen Informationsvorsprung zu haben, was man in die Kommunalpolitik einbringen kann. Es ist also für mich ein Stückchen Ergänzung meiner hauptamtlichen Tätigkeit als Landtagsabgeordneter durch das ehrenamtliche Engagement als Stadtrat. Das tut jeder andere auch. Wenn jemand Lehrer ist an der Schule, nachmittags in den Stadtrat geht, auch der macht das ehrenamtlich nebenbei.
Das muss man immer noch mal sagen, dass alle, die das tun, ehrenamtlich sitzen und nebenbei noch Geld verdienen müssen und am nächsten Tag meistens noch arbeiten nach so einer langen Sitzung, was sicher nicht immer einfach ist. Wir kommen zu den Themen für Erfurt. Einer Ihrer Slogans der CDU ist, Erfurt braucht Sicherheit. Nicht nur klare Verhältnisse, sagt der Bauser, wir brauchen klare Verhältnisse. Was meint das, Erfurt braucht Sicherheit? Das ist ja erstmal sehr allgemein. Was verbinden Sie ganz konkret damit, Herr Pandel?
Also ich verbinde mit Sicherheit, dass die Menschen Planungssicherheit für ihre eigene Zukunft haben wollen. Weniger mit dem, was einem als erstes Stichwort immer einfällt, Sicherheit, öffentliche Sicherheit und Recht und Ordnung, sondern mehr mit den Fragen, was ist persönliche Zukunftssicherheit. Das ist auch das, was ich im Wahlkampf jetzt merke, was die Leute am meisten beschäftigt. Die stellen zuallererst die Frage, habe ich denn in einem halben Jahr oder in einem Jahr noch einen Job? Verdiene ich noch Geld für mich und meine Familie?
Da müssen Sie natürlich sagen, das kann Sie das Stadtrat nicht beeinflussen, oder?
Wir können ein Stückchen die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also wenn wir über Gewerbesteuersätze im Stadtrat entscheiden, schaffen wir damit Voraussetzungen, ob Investoren bereit sind, zusätzlich zu investieren oder nicht. Wenn wir über die Frage reden, wie wir Investoren nach Erfurt holen, reden wir auch über Ansiedlungsbedingungen. Wenn wir auch über die Frage reden, wie wir ortsansässige Unternehmen unterstützen oder zumindest so unterstützen, dass sie bei öffentlicher Auftragsvergabe dabei sind, reden wir auch über jeweils Faktoren, die Stadt beeinflussen kann. Im Wesentlichen geht es den Menschen darum, glaube ich, dass sie ihre Stadt als lebens- und liebenswert erleben wollen. Sie brauchen vorher die Basis, dass sie Job-Zukunftsperspektive haben und sie wollen dann im zweiten Schritt selbstverständlich auch ein lebenswertes Umfeld haben.
Das heißt, Sicherheit reduziert sich nicht für Sie auf Kameras aufstellen und mehr Polizeistreifen, sondern da geht es um mehr als Sicherheit auf den Straßen, dass ältere Leute sich sozusagen unbehelligt auf den Straßen bewegen können.
Also geht es um Zukunftssicherheit, selbstverständlich. Und wenn wir heute junge Familien fragen, die sich Kinder wünschen oder die Kinder bekommen, was wollen die? Da wollen die eine Perspektive für ihre Kinder haben. Und dazu gehört deswegen auch natürlich Familienfreundlichkeit, wo wir uns als Stadt Erfurt durchaus sehen lassen können, wo wir aber auch als CDU mehr wollen. Dazu gehört auch die Frage, dass man durch die Innenstadt gehen kann und den öffentlichen Personennahverkehr nutzen kann, ohne vor irgendetwas Angst zu haben. Auch da muss man sagen, haben wir keine Defizite. Es gibt aber auch andere Bereiche, wo Menschen sich subjektiv unsicher fühlen, wo wir dann auch Antworten darauf geben müssen, was können wir als Stadt tun, um das zu verbessern. Neben dem, was ich vorhin als Wirtschaftspunkte gesetzt habe, das sind für uns auch die drei zentralen Themen als CDU im Kommunalwahlkampf. Wir haben gesagt, Wirtschaftsfragen ist ein zentrales Thema, Familienfreundlichkeit, Kinderfreundlichkeit ist ein zweites sehr zentrales Thema und als drittes die Frage in der Tat innere Sicherheit und das ist dann auch das leidige Thema Videoüberwachung, Graffiti, Stadtstreifen, Stadtwache. Das sind so dann.
Da wollen Sie aufrüsten oder wie muss ich das verstehen?
Naja, also wir haben schon als CDU in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht. Wir sind an einigen wichtigen Punkten der Stadt schon der Auffassung, dass wir Videokameras nutzen können. Da sind wir im Streit mit den anderen Parteien. Ich sage auch, natürlich weiß ich sehr wohl, dass das eine Verdrängung ist, eine Verdrängung von Problemzonen. Erlebe allerdings auch immer wieder, wie Touristen unsere Stadt reflektieren. Und Touristen natürlich, die wichtiger Faktor auch sind, Menschen, die uns hier besuchen, die sich wohlfühlen sollen in Erfurt, die sollen sich auch so wohlfühlen, dass sie sich nicht bedroht fühlen. Und man muss sagen, ich habe das ja vorhin angeschnitten, Angst, die Menschen haben, geht auch von Bedrohungsszenarien aus, wo ein normaler Erfurter vielleicht auch schulterzuckend vorbeigeht und sagt, das ist so. Deswegen wollen wir an einigen wenigen Punkten auch die Frage Videoüberwachung diskutieren. Wir wollen aber ein zweites, und das ist mir schon wichtig, wir haben in unserem Wahlprogramm die Stadtwache drin stehen. Wir wollen also an einem zentralen Punkt am Anger in der Stadt eine Anlaufstelle, wo auch Polizei präsent ist. Wir haben da mit dem Innenminister erste Diskussion gehabt, was da um Räumlichkeiten geht, um zusätzliches Personal. Und wir wollen als zweites, dass Polizeibeamte auch öffentlich präsent sind, also in den Wohngebieten, auch in den Randlagen. Es schafft ein hohes Maß an Vertrauen, wenn Polizeibeamte auch zu Fuß unterwegs sind, mit den Bürgerinnen und Bürgern sprechen. Auch das ist so ein Punkt, den wir gemeinsam jetzt in der nächsten Zeit angehen wollen.
Nun haben Sie die Touristen angesprochen und machen Sie nämlich an keine Politik für Touristen, sondern die Menschen, die hier wohnen. Und Sie haben über Zukunftsperspektiven gesprochen. Und wenn ich gerade an Jugendliche denke, wir haben den demografischen Wandel, wir haben eine starke Abwanderung. Wenn ich an Zukunftsperspektiven für junge Leute denke, dann muss ich über Freiräume reden von Jugendlichen. Und wenn wir über Freiräume von Jugendlichen reden, dann geht es eben auch darum, wo Jugendliche ihre Freizeit verbringen, was sie machen, was sie kreativ umsetzen können. Wir haben die Diskussion nicht nur bei dem Kulturkonzept, auch um die bei der Räumung des besetzten Hauses bekommen, wo sich zugespitzt hat, wo aber die Forderung auch von vielen Unterstützerinnen und Unterstützern war, wir brauchen Freiräume für Jugendliche. Was halten Sie von Freiräumen für Jugendliche, um auch für Jugendliche diese Stadt lebenswert zu machen, um für denen Perspektive zu bieten?
Also wer Freiräume darauf reduziert, aufs besetzte Haus und sagt, das sind Freiräume, die Jugendliche brauchen, der verkennt, glaube ich, dass wir eine ordentliche Jugendhilfelandschaft in der Stadt Erfurt haben. Ich nehme für mich als Jugendhilfeausschussvorsitzender schon in Anspruch, dass ich die Einrichtung gut kenne, auch die Entwicklung der letzten paar Jahre. Es gibt da völlig unterschiedliche Konzepte. Auch große Träger, die für sich beanspruchen und sagen, wir machen seit vielen Jahren eine offene Jugendarbeit, wo sich junge Menschen völlig problemlos verwirklichen können. Wir hatten vor Jahren die Diskussion ums AJZ, wir hatten vor Jahren die Diskussion um offene Jugendeinrichtungen, die geschlossen werden sollten. Alles heute ein Thema, was überhaupt nicht ansteht. Insofern glaube ich, sollte man es nicht darauf reduzieren, auf die Frage besetztes Haus. Beim besetzten Haus, jeder weiß das, ich habe eine sehr feste, sehr klare Meinung an dieser Stelle vertreten. Das hat mir nicht so gepasst, was dort in den letzten Monaten sich abgespielt hat. Deswegen war auch die Räumung nach unserem Dafürhalten folgerichtig. Zu der Diskussion, die es im Nachhinein gegeben, die stattgefunden hat im Nachhinein, gäbe es vieles zu sagen, da könnte man alleine eine ganze Stunde bestreiten.
Na, ich will mich jetzt auch mit Ihnen nicht drüber streiten, das würde die Zeit sprengen.
Also wir haben ein sehr breites Angebot, wir haben zahlreiche Jugendeinrichtungen, wir werden den Jugendförderplan in der nächsten Legislaturperiode weiterschreiben. Für uns als CDU ist es wichtig, dass die freien Träger sich da intensiv wiederfinden, denn es kann nicht nur darum gehen, dass die Kommune städtische, also kommunale Angebote macht, sondern dass die freien Träger ihre individuell verschiedenen Angebote machen und die haben wir in Erfurt.
Die Steuereinnahmesituation könnte sich dramatisch entwickeln, auch für die Stadt Erfurt. Wir stehen finanziell immer noch ganz gut da. Wir konnten sozusagen Rücklagen bilden, sogar Schulden zurückzahlen. Also erstmal nicht schlecht. Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise wird aber kommen, sagen die, die es prognostizieren und sagen, die Steuereinnahmesituation wird sich dramatisch entwickeln. Werden wir dann in der Jugendhilfe als erstes kürzen oder versuchen Sie als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und auch als Jugendpolitiker dagegen zu steuern oder werden Sie da keine Chance haben? Wird da der Rotstift angesetzt werden?
Also für die Jugendarbeit kann ich sagen, werden wir in Zukunft nicht dran gehen. Wir sind auch in der Vergangenheit nicht dran gegangen, weil wir erlebt haben, was da auch eine Kürzung jeweils ausgelöst hat. Effektiv erleben die meisten Einrichtungen derzeit schon eine Kürzung dadurch, dass sie ja keine Steigerung erfahren. Auch das muss man mal ehrlich dazu sagen. Wir werden in der Jugendarbeit in den nächsten paar Jahren das erfolgreich fortschreiben, was wir haben. Wir müssen uns in anderen Bereichen Gedanken machen. Das, was es teuer macht, was den städtischen Haushalt auch teuer macht, sind die Personalausgaben. Wir haben immer noch eine relativ breite Verwaltung. Wir haben als CDU-Fraktion bis vor 3 Jahren, als wir die Verantwortung getragen haben mit dem Oberbürgermeister, versucht in einem Konsolidierungskonzept auch die Personalausgaben der Stadt deutlich zu reduzieren. Ich stelle fest, sie sind in den letzten Jahren wieder deutlich angestiegen. Wir werden in Zeiten, wo wir niedrigere Steuereinnahmen haben, da schwer wieder runterkommen. Deswegen sage ich aber auch als Politiker, wir müssen ein Stückchen aufpassen, dass wir den Menschen nicht jetzt Versprechungen machen, die sich in einem Jahr oder in anderthalb Jahren als große Luftblase herausstellen.
Trotzdem haben Sie jetzt die Versprechung gemacht, zumindest die Aussage, dass in der Jugendhilfe nicht rangegangen wird. Also Sie werden sich dafür einsetzen, wenn ich das richtig verstehe, dass in der Jugendhilfe nicht gekürzt wird.
Das ist unbestritten richtig. Ich wäre ein schlechter Jugendpolitiker, wenn ich das nicht in meiner Fraktion und außerhalb meiner Fraktion intensiv tun würde.
Haben Sie da Rückenstärkung in Ihrer Fraktion?
Ja, also ich denke schon. Wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder deutlich gemacht, dass der Jugendförderplan für uns ein Thema ist, was verbindlich ist, der auch ausfinanziert werden muss. Wir haben nach wie vor die Situation, dass wir in diesem Bereich auch Unterstützungsmittel vom Land erhalten, die Jugendpauschale des Landes. Wir haben eine gute Struktur und das trotz deutlich zurückgehender Kinder- und Jugendlichenzahlen in den letzten paar Jahren. Deswegen wehre ich mich ja auch so ein Stückchen an der Stelle, wenn ich sage, wenn gesagt wird, jetzt müssten neue Sachen entstehen, um überhaupt erstmal eine vernünftige Struktur zu haben. Das ist mitnichten so. Ich kenne es auch ein Stückchen im Land und in anderen Ländern im Vergleich. Da sind wir in Erfurt ganz gut.
Also ich finde ja die wechselnden Mehrheiten im Stadtrat relativ spannend. Ich finde es auch mal gut, wenn eine Partei nicht die absolute Mehrheit hat. Dann gibt es inhaltliche Koalitionen, dann gibt es politischen Streit, der nichts Schlechtes ist. Und es wird um die Sache gestritten. Zu Gast im Studium Michael Panse, der für die CDU weiter im Stadtrat sitzen werden will. Oder wie sagt man das? wollen in den Stadtrat. Finden Sie diese wechselnden Mehrheiten auch gut für das politische Klima, für die Stimmung, dass man sich sagen immer wieder Mühe geben muss, um politische Mehrheiten werben muss? Oder hätten Sie lieber die absolute Mehrheit und würden gern durchregieren?
Naja gut, wenn man ein gutes Konzept hat, möchte man auch gerne die Mehrheit haben, um alleine das gestalten zu können. Das ist allerdings in der Kommunalpolitik etwas, was nicht realistisch ist. Auch angesichts der Verteilung von Wählerstimmen habe ich es immer so erlebt, dass wir immer Mehrheiten gerungen haben. Sei es, selbst wenn es im Stadtrat so war, dass wir da die absolute Mehrheit hatten, haben wir im Jugendhilfeausschuss um Mehrheiten gerungen, weil dann auch eben andere Mehrheiten sich dort zusammengesetzt haben. Das gehört zur Kommunalpolitik. Dieser Streit, da kennt man sich untereinander, da gibt es immer wieder auch Politiker, die sich von vornherein nicht in irgendeine Schublade einsortieren kann. Egal, ob bei uns in der Fraktion oder in anderen Fraktionen. Also die durchaus auch selbstbewusst sagen, nee, wir stimmen nicht mit der Fraktion, wir nehmen uns unser Recht auf unsere eigene Meinung. Das ist ja richtig, das gehört ja zur Demokratie. Und dann wird eben auch versucht, einen breiten Konsens mit anderen Parteien herzustellen. Wenn das nicht gelingt, dann gibt es eben auch mal wechselnde Mehrheiten. Und dann gibt es eben auch mal Abstimmungen, die hinterher nur schwer zu erklären sind.
Ja, dann auch schwer nachzuvollziehen. Aber ich finde es zumindest spannend, dass ich es in die Stadtratssitzung spannend, weil man nicht immer genau weiß, was passiert. Das war schon mal anders. Wir reden über Jugendpolitik. Wir haben auch schon über Jugendpolitik gesprochen. Sie werden sich für die Jugendlichen stark machen, für den Jugendförderplan und so weiter. Dann müssen wir auch über Familien reden, über Familienpolitik. Da haben Sie sich ja ein bisschen zurückgehalten, obwohl es auch ein Schwerpunkt in Ihrem Wahlprogramm ist. Gerade beim Sozialticket waren Sie relativ zurückhaltend. Da wäre doch sozusagen die Möglichkeit gewesen zu sagen, ja, egal wer es vorschlägt, da ziehen wir mit durch.
Also beim Sozialticket, das haben wir am Ende auch mitgetragen. Ich habe das vorhin mal versucht deutlich zu machen, wir müssen aufpassen bei all dem, was wir den Menschen zurzeit versprechen, was wir leisten können. Dass wir uns als Stadt nicht da überfordern, dass wir uns auch als Land nicht überfordern, weil wir wissen, in den nächsten paar Jahren wird es finanziell eher schwieriger. Das gilt auch für das Sozialticket. Das gilt auch für die Frage, wenn wir über Kindertagesstätten reden. Ich werbe sehr dafür, dass wir Kindertagesstätten sehr viel investieren und in Ordnung bringen und sanieren. Das ist ganz wichtig. Wir müssen aber aufpassen, wenn wir beispielsweise jetzt diese Gebührendiskussion haben, wo suggeriert wird, wir könnten für den Teil der Erforderinnen und Erforder die Gebühren kostenfrei stellen. Wir dann aber feststellen, das Geld haben wir eigentlich als Stadt gar nicht. Und dann fallen solche Entscheidungen, dass eben gesagt wird, das müssen wir den anderen Eltern erst vorher wegnehmen. Das ist leider eine der Entscheidungen gewesen in der letzten Legislatur. Periode, wo ich sage, die gilt es zu korrigieren.
Ist nicht einfach nur solidarisch, wenn die mehr haben, auch mehr bezahlen und die schwach sind, die nicht so viel Geld haben, das dann kostenfrei kriegen? Das ist doch gerecht, oder?
Das ist so lange gerecht und solidarisch, wie es den Einzelnen nicht überfordert. Wenn aber der Einzelne mehr bezahlt, als ein Kindertagesstättenplatz kostet, und das ist in der Stadt Erfurt in einzelnen Fällen so, bei Gebühren bis zu 280 Euro im Kindergarten, 560 Euro in der Krippe, wird relativ schnell klar, das deckt nahezu die Kosten komplett. Und da sagen die Eltern, die dann auch Arbeit haben, Geld verdienen, die sagen völlig zu Recht, ein sozialer Ausgleich in unserer Gesellschaft findet eigentlich über ein Steuersystem statt und nicht über ein zusätzliches Abgabesystem.
Findet das statt?
Selbstverständlich. Der Ausgleich? Wir haben einen Steuersatz, den alle anderen Parteien ja auch genauso wie wir diskutieren, ob der angemessen ist, Spitzensteuersatz, Eingangssteuersatz, Steuerbefreiung, das findet im Steuersystem statt. Wenn man zusätzlich hingeht und sagt, man möchte das bei jeden Gebühren, die erhoben werden, nochmal als zusätzlichen Faktor einführen, stellt man einen Teil des Ersteren in Frage. Ich weiß, dass das eine...
Sagen Sie, dass das Steuersystem gerecht ist in Deutschland damit?
Ich sage, dass das Steuersystem in Deutschland gerecht ist, aber nicht transparent ist. Wir haben viel zu viele Sonderregelungen, viel zu viele Sonderabschreibungsmöglichkeiten, die ja in den letzten Jahren versucht wurden, Schritt für Schritt zu vereinfachen. Es gibt jetzt momentan Vorschläge, wie sich das Steuersystem auf Bundesebene gestalten sollte, um es einfacher, transparenter zu machen. Gerecht glaube ich ja, weil wir auch Leistungsstarken in der Gesellschaft mehr abfordern als Leistungsschwachen.
Und so funktioniert. Aber das größte Steueraufkommen kommt doch von denen schlechter, von den weniger Verdienten. Also das ist doch.
Also nein, das stimmt nicht. Also von den weniger Verdienten, da sind viele in der Situation, dass sie gar keine Steuern bezahlen, weil sie entsprechend auch über Freibeträge auch freigestellt sind. Das höchste Steueraufkommen bringt diejenigen, die Leistungsträger sind, also die glücklicherweise auch über einen Arbeitsplatz verfügen.
Aber zum Beispiel die großen Firmen, die zahlen weniger Steuern, die können mehr abschreiben und bringen nicht den Teil der Gesellschaft, zumindest habe ich das so nachvollziehen können, was die Steuerabgaben der großen Firmen betrifft.
Also ich bin zunächst auch über jede große Firma froh, weil sie zuallererst Arbeitsplätze bringt, das muss man auch mal dazu sagen. Insofern werben wir ja auch in Erfurt um Investoren, die zu uns nach Erfurt kommen. Und wir werben auch um um die Investoren, die nicht bei uns hier die Steuern bezahlen. Auch solche Beispiele gibt es ja. Firmen, also die in Erfurt nur ihre Niederlassung haben und dadurch 100, 200 Erfurterinnen und Erfurter in Lohn und Brot bringen. Auch die helfen uns. Denn natürlich die Einkommenssteuer ist ein wichtiger Faktor, aber nicht für die Stadt. Die Stadt hat davon relativ wenig. Die Stadt lebt von anderen Steuernformen und natürlich viel auch von Landeszuweisungen, von Bundeszuweisungen und Geld.
Wenn wir gerade bei Steuern sind, die Steuereinnahmesituation wird sich verschlechtern und die Ansiedlungspläne, zum Beispiel von Schaeffler, stehen in Frage. Wie sehen Sie die Zukunft, was die Ansiedlung betrifft? Wird Schaeffler kommen oder können wir dann Haken dran machen?
Also was Schaeffler angeht, bin ich zu wenig in die Gespräche eingebunden. Ich höre auch nur das, was uns der Oberbürgermeister in den Stadtratssitzungen hin und wieder mal kundtut, dass es einzelne Gespräche gab, dass es eine große Euphorie gab im vergangenen Jahr, als es um die Ansiedlung ging, dass die Stadt ihre Hausaufgaben an dieser Stelle erledigt hat mit der Bereitstellung von Fläche letztendlich, wo man hätte investieren können. Dass die wirtschaftliche Situation die Schaeffler-Gruppe inzwischen in Schwierigkeiten gebracht hat, das hängt mit dem zusammen, was auf Bundesebene zurzeit ja stattfindet in vielen großen Unternehmen. Ich bin deswegen skeptisch, wann die Investitionen und ob die Investition noch kommt, das wäre Kaffeesatzleserei. Gleichwohl müssen wir haben es ja vorhin schon mal diskutiert, die Frage, uns der Frage widmen, wie können wir kleineren Unternehmen, die hier in Erfurt Möglichkeiten suchen, wie können wir denen helfen? Und da sage ich schon kritisch, das, was wir bei Schaeffler erlebt haben, war das einzige Mal, dass dieser Fall, dass der Oberbürgermeister Wirtschaftspolitik, die er zur Chefsache erklärt hat, tatsächlich auch in einem persönlichen Gespräch mit Investoren gepflegt hat. Viele der Investoren, die in Erfurt etwas tun wollen, beklagen sich bei mir, dass sie von Amt zu Amt laufen. Einmal mit dem Umweltamt, einmal mit dem Denkmalschutz, einmal mit einem Bauamt zu tun haben und sich über Monate und Jahre eine Investition verzögert. Das beste Beispiel ist, wenn Sie sich das ehemalige Innenministerium in der Schillerstraße anschauen, wie da seit Jahren darum gerungen wird, jemand, der bereit ist zu investieren und zu sagen, ich will hier etwas tun, ich will auch Geld ausgeben, ich will Arbeitsplätze schaffen, von Amt zu Amt läuft. Das wollen wir ändern, deswegen haben wir gesagt, das muss für jemanden, der als Investor nach Erfurt kommt, klar sein, es gibt einen Ansprechpartner und dieser Ansprechpartner klärt dann für ihn auch mit ihm gemeinsam die Probleme.
Sie haben über die Zergliederung der Ämter gesprochen, da fallen mir die Dezernate ein, die beiden ehrenamtlichen Dezernate Kultur und Sport werden sozusagen nicht aufgelöst, aber werden verteilt auf unterschiedliche Ämter. Die Zuständigkeiten im Baubereich haben sich auch aufgeteilt. Sind Sie damit glücklich?
Ich bin deswegen damit nicht glücklich, weil da keine klare Struktur dahinter erkennbar ist. Wir erleben inzwischen so mit Jahresfrist, dass der Oberbürgermeister uns neue Konzepte und neue Strukturen vorstellt. Nicht wirklich begründet. Die Diskussion, die wir um die ehrenamtlichen Dezernate beide hatten, also sowohl Sport als auch Kultur, haben wir bewusst damals so getroffen, um sie auch einzeln wahrnehmbar zu stärken. Da ging es nicht darum, dass wir gesagt haben, wir statten die nur mit einem ehrenamtlichen Beigeordneten aus, der für Repräsentationszwecke da ist, sondern wir wollten sie auch als einen wichtigen Punkt in der Dezernatsstruktur darstellen. Wenn jetzt festgestellt wird, es gäbe nach Auffassung des Oberbürgermeisters noch Bereiche, wo zusätzliche Kapazitäten wären bei den hauptamtlichen Dezernenten, stelle ich das zunächst in Frage, weil das zumindest eine tiefgreifende Analyse voraussetzen würde, die uns im Stadtrat nie so präsentiert wurde.
Das heißt, für die Kultur sehen Sie nichts Gutes, wenn das sozusagen aufgeteilt wird und in das Sozialdezernat einfließt?
Nein, ich will da niemandem etwas unterstellen. Auch diejenigen, die das machen, die das jetzt machen, die das vielleicht in Zukunft machen, werden das sicherlich mit Engagement tun. Das will ich nicht in Abrede stellen. Die Frage ist es, ob es den richtigen Stellenwert nach außen wahrnehmbar auch noch ausdrückt. Kultur ist ein ganz wichtiger Faktor in der Stadt Erfurt, das wissen wir. Wir haben eine reichhaltige, auch breiten Kulturlandschaft, kleine Vereine, Verbände, Träger, die sagen, sie brauchen ihre festen Ansprechpartner. Natürlich kann man das alles unter einem großen Massendezernat subsumieren, aber das ist, glaube ich, nicht der richtige Stellenwert. Deswegen, also wir werden dieses Konzept noch diskutieren. Der Oberbürgermeister hat natürlich da die Entscheidungskompetenz, er kann seine Dezernate strukturieren, wie er will. Es ist aber interessant, dass in den wenigsten der Dezernate noch das aktuell ist, was mal Ausschreibungsgegenstand war. Man muss mal daran erinnern, als die Dezernenten berufen wurden, gab es eine klare Aufgabenliste, was die tun sollen. Das passt heute hinten und vorne nicht mehr.
Wir haben über die Kultur oder sprechen über die Kultur. Ein Kulturkonzept wird erarbeitet. Es wird höchste Zeit, sagen viele, dass wir ein vernünftiges Kulturkonzept für diese Stadt haben, mit Beteiligung derjenigen, die Kultur machen, mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Also eine transparente Erarbeitung eines Kulturkonzeptes. Was sind für Sie wichtige Eckpfeiler eines Kulturkonzeptes? Was müsste da rein aus Ihrer Sicht?
Nun bin ich nicht der Kulturpolitiker bei uns in der Fraktion, insofern.
Sie müssen ja, wenn Sie jetzt um 10 stehen, Sie am Stand, da stellen Ihnen die Leute alle möglichen Fragen. Das heißt, Sie müssen ganz schnell hin und her springen und jetzt müssen wir mal über Kultur reden. Die haben halt sicher auch eine Meinung dazu.
Also, wie alle anderen Parteien haben wir ja ein umfängliches Programm, wo sich das auch wiederfindet. Und bei uns allein zu dem Bereich Kultur haben wir 10 Punkte, die wir aufgelistet haben. Ich will mal einen Punkt nennen, der mir am Herzen liegt. Mir persönlich liegt am Herzen die ganze Frage, was in der Andreasstraße passiert. Im 20. Jahr nach dem Mauerfall. Jahr der Demokratie, steht es uns gut zu Gesicht, dass wir endlich mit der Gedenkstätte in der Andreasstraße vorankommen.
Ja, da das ist Landanzug von Hildegund Neubert, die auch für den Stadtratkandidat sagt, das Land ist jetzt am Zug, das Land muss jetzt endlich sagen, investieren und Entscheidungen treffen.
Das ist nicht ganz richtig. Hildegund Neubert, die auch bei uns am Stand hin und wieder steht, sie kandidiert ja auch, sie ist ja auch politisch aktiv. Hildegund Neubert ist ein Typ, die sehr fordernd, selbstverständlich, zu Recht auch gegenüber dem Land und gegenüber der Stadt auftritt. Das eigentliche Problem ist, dass die beteiligten Partner zwischen Stadt und Land offensichtlich da nicht zueinander finden, was die Immobilie angeht. Das Konzept ist lange da. Freiheit e.V. hat ein Konzept erarbeitet. Es geht da um die Trägerstruktur noch. Da sage ich, da müssen wir endlich vorankommen. Wir haben viele andere Bereiche, wo wir hin und wieder mal die öffentliche Debatte haben, wenn es um Museen geht, wenn es um die Frage geht, wer darf entscheiden, wie in Erfurt, bis zu welchem Umfang in Erfurt investiert wird. Es gibt andere Bereiche, die wir schützen müssen. Puppentheater, kleinere Bereiche, wo wir jetzt gemerkt haben, wenn da eine pauschale Haushaltssperre oder Kürzung verordnet wird, trifft das die alle mit, ohne dass sich da jemand augenscheinlich vorher Gedanken macht, was da an Landesfördermitteln dranhängt.
Wie kriegen wir eine Balance zwischen Tradition und Moderne hin? Also wir wollen ja nicht nur die Mittelalterstadt sein, die mit Lothar Bratwurst und den tollen Kirchen und alles Mögliche wirbt und Krämer Brückenfest und Altstadtfrühling, sondern eine Stadt es kann ja auch mit moderner Kunst zum Beispiel, mit darstellender Kunst, mit innovativen Dingen, die auch junge Leute ansprechen, werben. Und da gibt es ja große Potenziale. Wir haben es, als es um das Kunsthaus ging, die Diskussion kochte hoch, sage, wir dürfen nicht nur die Mittelalterstadt sein, wo Touristen 60 plus aufwärts zu uns kommen. Wir müssen auch attraktiv für junge Leute sein und brauchen Experiment, wir brauchen moderne Kultur und so weiter. Wie kriegen wir diese Balance hin, falls sie überhaupt auch von Ihnen gewollt ist?
Also wir brauchen beides. Wir haben jetzt gerade mit dem jüdischen Hochzeitsschatz erlebt, wie sehr auch die Geschichte, die Historie in Erfurt verwurzelt ist und auch international Beachtung findet. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, da will ich auch mal ein Beispiel nennen. Wir werden in wenigen Wochen dann die Zare zum wiederholten Mal auch in Erfurt haben. Das ist für mich genau ein Beispiel, wo wir zwischen eigentlich vergangenen folkloristische Elemente, wo junge Leute heute sagen würden, ja, um Gottes Willen, Folklore-Tanz, ist das mein Ding. Gleichzeitig erleben wir aber wieder hunderte und tausende begeisterte junge Menschen aus aller Welt, aus vielen Ländern nach Erfurt kommen, Erfurt erleben, den Petersberg erleben als Kulturort. Der Petersberg, wo baulich Fantastisches geschehen ist, wo aber jetzt auch Leben in den Gemäuern ist, das ist für mich so eine Verbindung. Das ist eben nicht nur, dass wir heute darüber reden, junge Leute werden nur von Modernen und von möglichst viel mit Computern und Technomusik und sonst was angesprochen. Es gibt auch viele junge Menschen, die an dem Gefallen finden, auch am Tanz, auch am Folklore-Tanz. Zunächst, wie man es zunächst erstmal belächelt. Das sind klasse Beispiele, das müssen wir weiter stärken und da auch die Träger, die da Erfolgreiches geleistet haben, ermutigen, den Weg weiterzugehen.
Herr Panse, Sie müssen gleich los, nämlich aktiv Wahlkampf machen an Stand. Sie stehen auf dem Anger.
Ja. Ja,
und dann ist da ein Schirmchen, ein Stand und dann Broschüren und dann werden Sie angesprochen.
Dann diskutieren
auch,
wir.
Auch mal beschimpft und angemacht oder?
Also Wahlkampf ist immer so, an den Stand kommen viele Leute, die schon eine feste Meinung haben. Die einen, die uns auf die Schulter klopfen, sagen, dufte klasse, dass er das macht, dass er auch da seid. Und diejenigen, die frustlos werden wollen. Auch das gehört dazu, mit denen redet man, mit denen diskutiert man dann auch vernünftig. Ich sage immer, und das ist schon ein Glücksumstand, dass wir heute auf dem Anger stehen, auf dem Fischmarkt oder auf dem Domplatz und einen Wahlkampf machen und mit Leuten über unterschiedliche Meinungen reden. Und am Ende des Gesprächs uns verabschieden und sagen, okay, wir haben eine unterschiedliche Meinung. Ich respektiere deine Meinung. Ich erwarte, dass du zumindest auch meine Meinung respektierst. Du musst sie nicht teilen. Aber das ist ja das Gute, dass wir uns unterschiedliche Meinungen sagen können und darum auch streiten können und vielleicht auch auseinandergehen können und sagen, ich habe ein Stückchen was verstanden, was er sagt, auch wenn ich es nicht teile, aber ich habe ein Stückchen verstanden, warum der das so macht. Das gehört zum Wahlkampf, deswegen mache ich das auch gerne.
Also Freiheit ist auch mal die Freiheit, anders denken, hat das Rosa Luxemburg mal gesagt. Können wir sich sogar anschließen, oder?
Das ist an der Stelle ausdrücklich richtig, da hat sie schon recht. Ich darf daran erinnern, das war vor 20 Jahren auch noch nicht so gewollt, dass man es so gesagt hätte, öffentlich so gesagt hätte.
Absolut, und ich bin auch froh, dass wir das tun, dass wir uns jetzt über dieses Radio darüber streiten können. Wenn jetzt jemand an den Stand kommt, sagt, ja, warum soll ich einen CDU wählen, was machen die, macht doch eh alles gleich, SPD, CDU, Linkspartei und Grüne, ist doch alles ähnlich in dem Programm, alle sind für Familie, alle wollen Jobs schaffen, alle sind mittlerweile für die Umwelt und wollen auch sozial sein, auch die CDU will sozial sein. Wo sind verdammt nochmal die Unterschiede? Wie würden Sie jemand, der jetzt in 10 Minuten an Ihren Stand kommt, die Unterschiede erklären? Was macht die CDU anders als zum Beispiel die SPD?
Also bei dem, was Sie gerade gesagt haben, CDU will nicht sozial sein, CDU ist auch sozial. Also das ist, würde ich als allererstes sofort wieder einhaken. Natürlich Ich würde zunächst die Menschen reden lassen und sie fragen, was sie auch interessiert. Wir haben mit einem Programm, was 10x10 Punkte für Erfurt auflistet, also 100 verschiedene Forderungspunkte, ein breites Angebot gemacht zu 10 Themengebieten, wo ich dann schon frage, was interessiert dich? Was ist das, was dich beschäftigt? Geht es dir um deine persönliche Situation auch, die dir einen Kummer macht, wo wir als Stadt auch helfen können? Geht es dir um die Frage, wie wir perspektivisch die Stadt gestalterisch entwickeln? Oder geht es dir um die Frage, was im Umweltschutz passiert? Das ist ein so breites Spektrum, dass man erst raushören muss, was will der Einzelne tatsächlich, dann auch sehr konkrete Antworten geben muss. Denn das stelle ich am Infostand fest, es gibt einem, im Gegensatz zum Radio, selten einer eine Chance, einem länger als 90 Sekunden was zu erklären. Da hat er entschieden, ob er nochmal 90 Sekunden zuhört oder ob er geht.
Ja. Trotzdem nochmal, weil es muss ja dann knackig rüberkommen, nicht nur am Stand, was machen Sie denn als Partei anders als die anderen? Also ich habe schon gesagt, also die, nehmen wir mal die SPD, die wollen auch Arbeitsplätze schaffen, die wollen auch sozial solidarisch sein, die wollen gute Lebensbedingungen für diese Stadt. Was unterscheidet Sie von den anderen Parteien? Was haben Sie für einen anderen Weg, vielleicht zu einem ähnlichen Ziel? Was sind für die Kernpunkte für Sie, was die CDU anders machen will?
Naja, das habe ich versucht zu verdeutlichen. Wir stellen in den Mittelpunkt dessen, dass wir die Arbeitsplätze der Menschen, dass uns das beschäftigt, dass wir deswegen Wirtschaftsförderung, auch lokale Wirtschaftsförderung, ins Zentrum unserer Forderungen stellen. Wir haben als zweites gesagt, wir wollen den Bereich innere Sicherheit als liebens- und lebenswerte Stadt für die Menschen formulieren. Und wir haben als drittes gesagt, wir wollen Zukunftsperspektiven für junge Familien. Genau die drei Bereiche wollen wir ausbauen. Und wir sind eben an einem Punkt, wenn ich das dritte nochmal einhaken darf, ich bin leidenschaftlicher Familienpolitiker. Da geht es um die Frage, dass wir Familien auch als solche wahrnehmen und Familien unterstützen. Und da unterscheiden wir uns auch. Wenn es um die Frage geht, wollen wir direkt Familien unterstützen oder wollen wir ausschließlich Kindertageseinrichtungen im Land unterstützen? Das ist eine spannende politische Diskussion auf Landesebene, die bis in die kommunale Ebene runterträgt.
Wie das genau passieren soll, werden wir sicher noch mal in Streitgesprächen rausfinden. Und das Thema wird uns noch bis zum 7. Juni beschäftigen. Zu Gast im Studio war Michael Panse. Er will CDU-Stadtrat werden, ist es auch schon und ist noch Mitglied des Landtages und ist auf dem Listenplatz 3 für die CDU, habe ich das richtig gelesen? Das heißt, man kann bei Ihnen Kreuz machen oder bei der Partei. Man kann auch die Stimmen natürlich verteilen. Man kann sozusagen Linkspartei, SPD und Ihnen eine Stimme geben. Das geht alles.
Wenn man die Leute kennt, in der Regel sollte man das, kann man das auch tun. Selbstverständlich, das haben wir bei den letzten Wahlen auch erlebt. Es ist tatsächlich möglich, man kann entweder eine Partei wählen, man kann einzelne Kandidaten wählen, man kann auch einem Kandidaten 3 Stimmen geben. Das ist ein nicht ganz einfaches Wahlverfahren, zeigt aber auch, dass es wichtig ist, sich mit den Leuten zu beschäftigen, die Leute zu fragen. Wenn man sich die Listen der Parteien anguckt, zu sagen, Mensch, da sind 50 Leute drauf, ich kenne 2, 3, denen ich vertraue, denen ich auch meine Stimme gebe. Dazu ist die Gelegenheit am 7. Juni.
Und Sie haben jetzt die Gelegenheit, ihr habt die Gelegenheit, mit Herrn Panse weiterzusprechen. Sie stehen auf dem Anger. Wenn sich noch Fragen angestaut haben, wenn sich Frust angestaut hat, Gesprächsbedarf angestaut hat, kann man mit Ihnen sprechen noch bis
die nächsten 3 Stunden.
Auf dem Anger. Ich hoffe für Sie, dass kein Gewitter für Sie reinbricht. Vielleicht haben Sie ja einen Schirm. Zu Gast im Studio Michael Panse, der für die CDU in den Stadtrat will. Danke fürs Gespräch und noch einen schönen Tag.
Dankeschön. Tschüss.